Liebe Geschwister, da die Lautsprecheranlage nicht funktioniert, also nicht in Anspruch genommen werden kann, gebe ich mir Mühe, so laut zu sprechen, dass alle verstehen, und bitte die Geschwister, ein Zeichen zu geben, wenn ich meine Stimme reduzieren würde. Wie ist es, wenn ich so spreche? Gut, danke. Unser Thema für diesen Vormittag: Gnadengaben. Gnadengaben. Am Nachmittag das Thema: Der Chronometer Gottes, Sonne, Mond und Sterne und die Uhr Israels. Also, Gnadengaben, wir beginnen mit Römer 1. Vers 11. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Ein jeder durch den Glauben, der in den anderen ist, sowohl euren als mein. Wunderbar, die Worte passen ausgezeichnet für uns, für mich und euch. Nicht? Also, Paulus hat immer wieder verlangt, seine Leute wieder von Angesicht zu Angesicht sehen und grüßen zu können. Mich verlangt sehr, euch zu sehen. Und auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Etwas geistliche Gnadengabe. Um euch zu befestigen, das ist aber mit getröstet zu werden, und zwar in eurer Mitte. Ein jeder durch den Glauben, der in den anderen ist, weil jeder von uns eine andere Art von Gnadengabe besitzt, und er ist die Summe aller zusammen, er sieht das Ganze. Und wir, hier, die wir hier versammelt sein dürfen, sind nur wieder ein kleiner Teil vom gesamten Leib des Christus, der Glieder seines Leibes. Dann kommt Römer 5, den Versen 15 bis 16. Römer 5. Gut, wenn wir schon in Vers 12 lesen: Darum, gleich wie durch einen Menschen, hier ist das Wörtchen ein betont, an anderer Stelle ist das Wort Mensch dann betont, hier. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in den Kosmos gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Haben wir das auch schon beachtet? aber wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn sie kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Nicht aber ist wie die Übertretung, also auf die Gnadengabe, obwohl da Parallelen sind, nicht? Unser aller Ur- oder Erzvater ist Adam. Er ist der erste Mensch. Der erste Mensch Adam. Ja. Und Christus wird genannt der zweite Mensch, der letzte Adam. Da ist ein Adam und da ist ein Adam. Da sind sie beide gleich, Mensch. Aber im Verhalten sind sie ganz anders. Nicht aber ist die Sache der Übertretung Adams, des Ersten, nicht also ist es mit der Gnadengabe. Aha. Es kommt eine grundsätzliche Darstellung. Gnadengabe. Wenn wir von Gnadengaben hören, dann denken wir zuerst, habe ich überhaupt eine? Und wenn, was für eine habe ich? Oder habe ich mehrere vielleicht? Oder was hat der Bruder für eine Gnadengabe? Oder was hat die Schwester oder was hat die Gemeinde für eine besondere Gnadengabe oder jene? Aber das ist alles, wie soll ich sagen, das hätte ich beinahe gesagt, nur das Salz in die Suppe. Gegenüber dem, was Gnadengabe Gottes meint. Ja, bitte. Die Gnadengabe Gottes steht jetzt vor uns, nicht? Ich fasse kurz zusammen. Wie durch eines Menschen, eines einzigen Menschen, Adam, Übertretung, alle zu Sündern geworden sind und der Tod in sie alle eingedrungen ist, bis zu dieser Stunde. Also ist nun durch das einen Menschen Gehorsam eine Gnadengabe Gottes vorhanden für die ganze Schöpfung. Und das ist sein Sohn. Ist das eine Gnadengabe? Aha. Jetzt stelle ich eine, ja, sage plump, eine dumme Frage. Was oder wer ist größer? Die Gabe oder der Geber? Und da vergessen wir vor lauter Gnadengaben, nicht? Den Geber. Ist das möglich? Nein, leider weithin ist es so. Ist es so. Vor lauter Gnadengaben, nachdem man sich ausstrecken darf und soll, ne? Und sie dann bekommt, ist das so wunderbar und wird immer größer und noch größer und der Geber wird immer kleiner und noch kleiner. Weil ich mit meiner Gnadengabe jetzt etwas geworden bin, nicht wahr? Und dann ist schon verkehrt, maximal. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, wollen wir weiterlesen? Rufen wir uns in Erinnerung, wie der Vorgang in intimster Weise zur Durchführung kam oder geschehen ist, dass der Tod durch die ganze Menschheit durchgedrungen ist. Ich darf das ganz kurz nur zusammenfassen, in Erinnerung rufen, was wir hier schon gehört haben, dass die ganze vergangene, gegenwärtige und noch kommende Menschheit keim- und samenmäßig in den Lenden Adams war. Jeder von uns war samenmäßig in den Lenden seines Vaters. Und der Vater in den Lenden seines Vaters. Und das geht zurück bis zum zwölften Vater. Bis zu Adam. Als die sündenvergiftete Frucht gegessen worden ist durch Eva und Adam, ist dieses Sündengift des Todes durchgedrungen bis in die letzten Keimzellen einer kommenden Menschheit. Durch alle Zellen, auch von uns, hindurchgedrungen. Wir waren also samenkeimmäßig dort dabei. Bruder Dr. Meyer hat das sehr einfach so erklärt, damit es ganz klar ist. Er war im Zweiten Weltkrieg vom Studium weggerissen worden. Er studierte schon Medizin und wurde schon als Kriegsmilitärarzt eingesetzt. Ja. Da waren natürlich viele groß, auch wenn er noch so ein junger Mann war. Und dann sagt er sehr einfach, ja, wenn ich jetzt im Zweiten Weltkrieg umgekommen wäre, dann wären alle in meinen Lenden ruhenden Samen für Zeugung von weiteren Menschen mit umgekommen. Das ist doch klar. Ne? Aus. Mitgestorben, bitte. Ja. Und genauso ist noch viel gewaltiger die Tatsache, denn wenn wir lesen, Levi, der Urenkel von Abraham, war noch in den Lenden Abraham, als Abraham den Melchisedek den Zehnten gab. Und da haben wir den biblischen Nachweis auch noch. Also so ist der Tod durch die Übertretung des einen Adam durchgedrungen durch die ganze Menschheit. Damals schon, bitte. Also, hoffnungslose Situation. Zum Glück gilt ja für uns, dort wo die Situation hoffnungslos ist, erst dort beginnt das, was Gott dann Hoffnung nennt. Abraham hoffte wieder Hoffnung durch den Glauben. Da wusste hoffnungslos war, noch einen Sohn zu bekommen, ja, aus den eigenen Ländern. Da hoffte er wieder Hoffnung. Und das ist das echte, nur ein Beispiel einer Gnadengabe, denn auch nicht nur hat jeder Gläubige eine Gabe des Glaubens, dass er glauben kann und der Gnade vertrauen kann, sondern da haben wir noch eine zusätzliche Gnadengabe, nur wieder um eine einzelne zu nennen, eine Gnadengabe des Glaubens. In einem normalen, neutralen Sinn haben wir alle gläubigen Glauben. Aber da gibt Gott einzeln noch eine besondere Gnadengabe, dass der Dinge glauben kann, die unglaublich sind. Und ein Vertrauen hat in dieser besonderen Gnadengabe, die nach außen so dann aus, sich auswirken kann, ja, wie Beispiel wie bei dem davon, nicht? Da heißt, ja, das ist so ein leichter Vogel, nicht? Der nimmt alles so leicht, nicht? So. Ja. Nein, nein, gar nicht. Umgekehrt, ja. Umgekehrt. Aber eine Gnadengabe, aber hier zu der Gnadengabe Gottes zurück, in Christo Jesus. So ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade. Aha, ist das eine Gnadengabe? Die Dahingabe des Sohnes für eine verlorene Welt. Und bei dieser Gnadengabe wollen wir auch wenig vergessen. Den Geber. Und nicht nur ist der Geber immer größer als die Gabe, Gnadengabe. Auch die Gnade ist immer noch größer als die Gabe, die sie gibt. Und wenn wir alles der Gnade verdanken, was bleibt zu rühmen übrig? Nur immer noch kleiner und stiller zu werden und dann von Herzen zu danken. So ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, Jesus Christus, ist, gegen die vielen überströmend geworden. Und nicht wie durch des einen, der gesündigt hat, ist die Gabe, denn das Urteil war von einem von einem und um eines des einen Willen zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Merkt mir, da ist die Rede von Gnadengaben, nicht? Aber nicht von solchen, die persönlicher Art sind, sondern die eine ganze verlorene Welt betrifft. Ist die Rede hier. Und Paulus kann sich ja, wie wir merken, nicht genug tun, das immer neu zu wiederholen, in ähnlicher Weise zu bezeugen. So werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesum Christum. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Könnte man einfach sagen, eigentlich sagen, Halleluja, Amen, und gehen still nach Hause und denken darüber nach. Und wir bleiben jetzt noch ein wenig hier. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber äonisches Leben in Christo Jesu. Ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Also bis jetzt dürfen wir erkannt haben, dass unter dem wunderbaren Begriff Gnadengabe nicht nur persönliche, jetzt bin ich versucht zu sagen, Gnadengäblein gemeint sind. Für jeden Einzelnen ist das natürlich persönlich sehr wichtig. Aber erst das Gesamte lässt die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters und seines Sohnes durch den Heiligen Geist aufleuchten, sodass wir in diesen Wunderdingen von Gnadengaben jetzt eine gottgegebene Abstufung erkennen dürfen. Wie oft stellt die Schrift die Frage, was ist größer, das oder das? Also gibt es da Stufen von Herrlichkeit, Stufen von Bewertung? Was ist größer? Die Gabe Gottes an die Welt in der Person Jesu Christi, ich habe das jetzt mehr ausgeführt, ich fasse zusammen, wie die Schrift es tut, oder aus dem Munde Jesu. Was ist größer, die Gabe oder der Altar, der auf der Gabe, auf dem die Gabe ruht? Was ist größer, die Gabe auf dem Altar? Oder der Altar, also der Untersatz, das haben wir hier auch gelernt, was größer ist. wir alle hätten prompt gesagt, dass selbstverständlich die Opfergabe auf dem Altar, das Gestell da drunten könnte ja irgendwas sein. Dann sagt Jesus, ihr Narren, ihr Blinden. Was ist größer, die Opfergabe oder der Altar? Der Altar, der die Opfergabe erst heiligt, sagt Jesus. Dann dürfen wir erkennen, jeder Altar, den Gott angeordnet hat, stellt auf seine Weise nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Ist die Liebe Gottes größer als die Gabe, die Liebe Gottes schenkt? Und dann sagt Jesus, der Altar heiligt die Opfergabe. Das heißt auf Deutsch, die Liebe Gottes heiligt erst die Opfergabe. Denn wenn ich meinen Leib verbrennen ließe und alles dahin gäbe, was ich hätte, aber es wäre nicht aufgrund der Liebe geschehen, was wäre es nütze uns allen? Nicht. Und wenn ich, obwohl ich alle Geheimnisse weiß und allen Glauben habe und so weiter, aber ich hätte der Liebe nicht, was wäre das mir alles wert? Nein, dann wäre ich selber was? Nichts. Ja. So sind die Dinge. Der Altar ist größer als die Opfergabe. Und die Opfergabe, wo Feuer brennt, Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt, stellt die Gerichte Gottes dar. Jesus sagt anschließend gerade, ihr geht vorüber am Altar und am Gericht Gottes. An der Liebe Gottes und am Gericht Gottes. Und fährt weiter, nicht nur der Altar ist größer als die Opfergabe, die Liebe Gottes ist größer als die Gerichte Gottes. Der Altar heiligt die Opfergabe, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Und jetzt kommt noch etwas Schönes. Der Altar trägt die Opfergabe. Die Liebe Gottes trägt alle auf die furchtbarsten Gerichte Gottes. Ist das Balsam vielleicht für uns? In Bezug auf das, was jetzt dann unser Erdenrund erleben wird, ist das mehr als Balsam, dass wir wissen dürfen. Und die Treue der Liebe unseres Gottes trägt das alles. Aufgrund der Gnadengabe Gottes an eine ganze verlorene Welt. Römer 6, 23 haben wir gelesen, und wer hat in Römer 6, darf ich ein Wort herausgreifen? Persönliche Gnadengaben beziehen sich dann in der Hauptsache auf unser praktisches Benehmen in dieser Welt. Die Bisschen mit Krankenheilung, ist das eine praktische Sache in dieser Welt? Gnadensache. Und so weiter. Jawohl. Und da lesen wir in Römer 6, Vers 12. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe? Der Leib zwar ist tot, schreibt Paulus in Römer 8, der Geist aber bei uns ist Leben. Und zwar in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Ist unser Geist erneuert. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen? Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellet euch selbst, das ist jetzt der innere neue Mensch, da kommt der äußere nicht mit, stellet euch selbst, das ist der innere neue Mensch, Gott dar als lebende Austoten. Und jetzt, und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ja. Ein Unterschied zwischen meinem alten äußeren Menschen und dem neuen inneren Menschen ist hier ganz klar ausgesprochen. Gezeugt. Sondern und hat der Äußere, der noch dem Tode dient, nicht anders kann, das Fleisch, sondern stillet euch selbst, der innere neue Mensch, und Gott da als Lebende aus den Toten, das ist das Innere verborgen. Da dürfen wir freimütig uns in die Gegenwart Gottes versetzt wissen und dafür danken. Und eure Glieder, das ist noch die Teile des alten Menschen, stillet eure Glieder Gott da zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ich wollte ein Bleistift zeigen. Das ist das Werkzeug des Architekten. Bleistift. Das liegt jetzt auf meinem Arbeitstisch. Was kann das Werkzeug leisten? Nichts. Wie viel? Gar nichts. Wenn das Werkzeug, mein Werkzeug, geruht, sich in meine Hand legen zu lassen, kann es jetzt etwas leisten. Wer allein hat dann die Ehre, was jetzt dann kommt und geschieht und gebaut wird, alles, ne? Nicht der da. Ne? Ja, nicht das Werkzeug. Ne? Und wir Werkzeuglein bilden uns ein, ja, wir müssen halt doch ein bisschen, nicht, sonst reicht es doch nicht mehr. Und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung stellen. Ein kleines Wort in Römer 6. Wenn wir an Römer 11, Vers 29 denken, wissen wir, was da steht. Dass ganz Israel trotz allem gerettet werden wird, auf wunderbarste Weise, alles zu seinen Zeiten. Klarstellung der Paulus. Von ihrer Stellung aus, Gott gegenüber. Gott gegenüber sind sie alle, die ganzen Söhne Abrahams nach dem Fleisch, Feinde. So sind sie allerdings Feinde. Mit welcher Begründung von Gott aus? Um unsere Willen, um eure Willen. Na was? Jawohl. Gott hat die bösen und widergöttlichen Gesinnungen und Entwürfe ihrer Herzen zur Durchführung genehmigt, sogar gegen den Heiligen Gottes und den Heiligen Israels, Jesus Christus, so vollkommen zur Durchführung genehmigt, dass was zustande kommen konnte, nach den Gedanken Gottes. Genau die unmögliche Gnadengabe Gottes an eine ganz ihm ganz feindlich gewordene Schöpfung. Und da sind wir aus den Nationen die Ersten, die davon profitieren. Dass Gott sie hat nach ihrem eigenen Willen deutlich, kräftig, global Feinde Gottes hat werden lassen. Nach ihrem eigenen Willen. Um unsere Willen. Aber was sind sie gleichzeitig? Um der Väter willen, von Gott aus, sind sie gleichzeitig geliebt. Warum? Und jetzt heißt es, denn die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind wann bereubar? Unbereubar. Und worin bestehen hier jetzt die Gnadengaben Gottes? Wieder nicht aus einzelnen, zusätzlichen, persönlichen Gäblein, sondern aus allen Geschenkweisen dem Vater Abraham gegebenen Verheißungen und allen Vätern. Unbereubar. In 1. Korinther 1, Vers 7. Die Gnadengabe einer ganzen Gemeinde. Eigenartig, das wollen wir noch aufschlagen. 1. Korinther 7, Vers 7. aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, auch ich selbst, nämlich ehelos, also ledig, frei für das Evangelium. Das hier, um das geht es hier. Aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so ist verheiratet und der andere so ist ledig. Und beides ist eine Gnadengabe. Haben wir das auch schon festgestellt? Für die wir nicht genug danken können. Was? Eine Gnadengabe? Wenn ich einsam meinen Lebensweg gehen muss. Das geht gar nicht mehr lang, werden wir alle dafür danken. Ich, dass ich so eine Liebe voll habe und ihr ledigen Brüder und Schwestern, besonders die Schwestern, ja, dass sie allein ihren Weg gehen durften. Eine ganz persönliche Gnadengabe. Ja. Ihr werdet es hernach verstehen. Steht so geschrieben. Wenn jetzt noch nicht. Und an jenem Tag werdet ihr mich überhaupt nicht mehr fragen, wenn die Vollendung da ist. Für alles bleibt uns übrig zu danken. Dann kommen wir nach 1. Korinther 12. Da werden die vielerlei Gnadengaben aufgezählt und da wollen wir uns jetzt eines merken. Haben etwa alle Gnadengaben? Nein. Der eine hat die Gnadengabe, ein anderer die, ein anderer die, ein anderer die, ein anderer die und so fährt er weiter. Und passt dann zusammen, Römer 12, verschiedene Gnadengaben in Vers 6. Das letzte, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und dann kommt wie in 1. Korinther 12 und dann 1. Korinther 13, hier in Römer 12, die Liebe, wie in nach 1. Korinther 12, kommt 1. Korinther 13, schlagen wir auf. 1. Korinther 12, Vers 28, die bekannte Stelle, oder 27 schon. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Bruder Meier hat als Arzt auch hingewiesen, die verschiedenen Glieder und Organe unseres Leibes haben gar nicht selten genau gegenteilige Aufgaben. Sehr einfach, das habe ich persönlich erlebt. Weil mein Ellbogen gebrochen hatte, umgefallen bin und ich aufstehe und probiere, ob noch alles geht, erschrecke ich, warum? Da kommt mein Unterarm, ohne mich zu fragen, so gegen mich. Und ich falle los. Ne? Der macht, was er will. Hat er verstanden, was passiert ist? Da ist der Muskel, der in der Richtung zieht, in die Gegenrichtung als der. Nicht? Der zieht so und der zieht so. Nicht? Der war abgerissen da. Nicht? Das hat der machen können, was er wollte. Nicht? Das möchten wir ja alle. Nicht? Und wenn der andere auf die andere Seite zieht, dann sind wir noch böse. Nicht? Das geht alles noch. Aber als Dr. Meier sagte, wenn die Niere sagen würde, ja, ich, die alles so fein säuberlich da sortiert und abscheidet. Nicht? Warum muss ich, entschuldigt, das sage ich jetzt nicht so laut, muss ich ausgerechnet neben dem stinkenden Kerl da platziert sein? Habt ihr verstanden? Und was sagt die Schrift?
Gerade die unehrbaren Glieder, über die umgeben wir schon mit unserer großen Ehrbarkeit. Wer macht das aber zuerst? Unser Gott. Gibt es unehrbarere Glieder, die wir dann verachten? Ne? Also ich seine Niere nicht. Oder gar ich edles Herz. Oh. Ist gesunder Menschenverstand. So haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, kannst Zungen reden, reden alle in Zungen. Wenn alle in Zungen reden, dann stimmt's nicht. Ja, ganz klar. Frage, reden alle in Zungen? Absolut nicht. Das ist eine besondere Gnadengabe, der Einzelne wird. Haben alle Gnadengaben der Heilung? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein. Legen alle aus? Nein. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Jetzt. Wie heißen die? Ja, wie heißen die? Paulus sagt da nicht. Ich auch nicht. Sondern wir lesen weiter. Und einen Weg zeige ich euch nach dem allem, auch wenn die größten Gnadengaben erkannt und geschenkt worden sind, zeige ich euch einen Weg, der erst mit den Überragenden nach göttlicher Stufenordnung übereinstimmt. Und wie heißt dieser alles überragende Weg? Da müssen Gnadengaben direkt abdanken. Einzelne. Gegenüber diesem überragenden Weg. Was ich wage auszusprechen, darf ich gleich biblisch belegen. Oder besser gesagt, was die Bibel bezeugt, wagte ich eben auszusprechen. Ich benutze nicht die Bibel, um die Dinge, die ich da verkündige, zu rechtfertigen. Nein. Ich benutze die Bibel, um allem zu glauben, was da geschrieben steht, um dann aufrichtig im Herzen die Dinge, die ich erkennen durfte, aussprechen zu können. So. Ich sagte gegenüber diesem überragenden Weg, haben Gnadengaben abzudanken. Platz gemacht! Bitte, was lesen wir denn? In Vers 8. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Ah ja, wenn mal alles erfüllt ist, gibt es nicht mehr zu prophezeien. Seien es Reden in Zungen, in Sprachen. Sie wird weggetan werden. Stimmt's? Wo steht das? Anschließend, als Gott den alles überragenden, herrlichsten Weg, den Gott kennt, bezeugt hat. Ich darf erinnern, ich werde eben erinnert, mal auf die Uhr zu gucken, es geht noch. Ja. Wie ich den Vers 31 übersetzt habe, geschah es nach der Übersetzung von Bruder Knopf. Einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Jetzt gibt es im Hebräischen ein Wort, der Überragende, und heißt Hebräisch Segu. Wer erinnert sich an Segu? Josua spricht einen Fluch aus.
mit einem Schwur. Verflucht ist der Mann, der sich aufmachen wird und das jetzt ewig zerstörte Jericho wieder aufbauen wird, um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und um den Preis seines Jüngsten wird er ihre Tore, die Tore der Vollendung einhalten. Wir lesen das zuerst als sehr ernste Warnung, nicht? Soll sich ja keiner einfallen lassen oder gar nicht nur daran denken, sondern ihre Tore wieder aufbauen zu wollen. Schön, verflucht ist der Mann. Es heißt aber nicht, der daran denken wird, hier ist auch wieder aufzubauen. Der sich aufmachen wird, wird, und wird schon wieder aufbauen wird. Aber was wird dem widerfahren? Er beginnt, die Fundamente neu zu legen, er drückt, sein Erstgeborener ist dabei, ist gleich begraben. So. Um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen. Um den Preis seines Jüngsten, mit seinem Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einnehmen. Hat weitergebaut, die Stadt ist fertig. Endarbeit, die Stadttore einhängen, sein Jüngster hilft ihm, kippt um, der liegt tot darunter. Genauso steckt es unten. In jenen Tagen baute, und jetzt nenne ich die Namen, jetzt kommt's. In jenen Tagen baute Pajel der Betelitter, der ist schon wieder auf, wie geschrieben steht. Ja. Was heißt denn Chaye, ihr Hebräer? Chaye heißt Leben und El heißt Gott, der lebendige Gott. Hier ist schon wieder auf. Mit Ab-I-Ram heißt was? Mein Vater ist in der Höhe. Sein Erstgeborenen hat der lebendige Gott einen Erstgeborenen, dessen Vater in der Höhe ist. Um den Preis Abiram, seines Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Merken wir etwas. Für was? Für eine endgültig den Fluch der Verdammnis verfallene Schöpfung. Ist der lebendige Gott. Um den Preis seines Erstgeborenen, dessen Vater in der Höhe ist, legt er den Grund. Und jetzt heißt es, und mit Segub, das heißt dem Überragenden, und mit Segub, seinem Jüngsten, hängt er die Tore der Vollendung ein. Ab Iram, dessen Vater in der Höhe war, ist Jesus in menschliche Gestalt, nicht? Wo er dann als Lamm Gottes geschlachtet worden ist. So habe ich als weiser Baumeister, schreibt er, Architekt Paulus, den Grund gelegt, nicht? Und einen anderen Grund kann niemand legen. So. Wer war der Erstgeborene in Israel? War erst in der Familie Israel. Nicht Ruben, der war ja gar nicht aus dem Mutterschoß der Rahel, der Erwählten gekommen, sondern nach dem Fleisch. Wer ist der Erstgeborene nach Gottes Ordnung in Israel? Josef, der Erstgeborene aus dem Schoß der Auserwählten, der Rache. Und wer ist der Jüngste in Israel? Gar keine Frage, das ist die Sonntagsschüler, nicht? Das ist immer der Benjamin, nicht?
Bitte Kassette wenden.
Israel. Josef, der Erstgeborene aus dem Schoß der Auserwählten, der Rache. Und wer ist der Jüngste in Israel? Gar keine Frage, das ist die Sonntagsführung, nicht? Das ist ja immer der Benjamin, nicht? Gibt es im Neuen Testament auch einen Typ im Menschengestalt, der aus dem Stamme Benjamin ist? Und dann noch ein Hebräer von Hebräern. Der gesagt hat, ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer kann nicht, kann niemand leben. Ja, merken wir das. Mir ist es Paulus, dem Benjaminiter, nicht? Er ist auch unter den Brüdern des Herrn. Mir, dem Allergeringsten der Apostel. Und der Zeit nach ist er der Jüngste. Der Apostel Jesu Christi, tatsächlich. Benjamin, stimmt auch. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Nicht? zur Vollendung zu ergänzen, was noch fehlt. Also das heißt jetzt ergänzend die Auslegung dieses Fluches aus dem Munde Josua. Kann Gott, das können wir gleichzeitig erleben, wie es zugeht, wenn Gott einen Fluch mit einem Schwur bestätigt, ohne einen Buchstaben zu ändern, auf seine Weise sich unter den Fluch stellt, die Konsequenzen auf sich nimmt, mit dem Ersten den Grund legen lässt und mit dem Jüngsten, wer ist das? Der ehemalige Saul von Tarsus aus dem Stamm Benjamin. Dem ist es gegeben, die Tore der Vollendung einer ganzen Schöpfung einzuhalten. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Und das verstehen wir auch, wenn der sich erlauben darf, so erstatte ich an meinem Fleisch, was noch mangelt an den Trübsalen des Schöpfers, für seinen Leib. Verstehen wir? Die zwei bilden ja eine Einheit. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Also, keine Angst mehr, soweit wir in Christus sind, vor unbarmherzigsten, unwiderruflichsten Flüchen im Gesetz, im Alten Testament, oder wo sie immer erscheinen. Umso wunderbarer ist immer die Lösung, die die Weisheit der Liebe Gottes erfunden hat. Nicht nur ohne einen Buchstaben des Fluches zu ändern, nicht? Verwandelt er den unbarmherzigen Fluch in den wunderbarsten Segen, in die Grundlage der Versöhnung des ganzen Alls. Nicht nur das, sondern indem er das so macht, auf diese Weise, tadellos, hat er gleich diesem Gesetz den Endstoß gegeben. Und vollständig schweigen. Weil es vollständig erfüllt ist. Alle Forderungen sind bezahlt. Alle Flüche sind ausgeführt. Alles an der Person Jesu Christi. Alles an Gott selbst. Gott selber hat sich unter alle Flüche gestellt in Christus Jesus. Herrlich. Und so ist die Gnadengabe Gottes zustande gekommen. Jetzt denken wir, abschließend an weitere grundsätzliche Zusammenhänge unter diesem Thema Gnadengabe. Übrigens, nicht vergessen, Gnade heißt Charis. Charis. Gnadengabe heißt Charisma. Charismata. Oder Freude heißt Kara. Also, Kara, Freude, Charis, Gnade, Gnadengabe und so weiter. Auch Dankbar ist mit dem gleichen Grundwort Kara oder Charis. Dank. Sind alles Akkorde im Wort Gottes, die einen wunderbaren Dreiklang, eine wunderbare Akkorde bilden. Und jetzt beachten wir die Tatsache, dass Gnadengaben in irdischen Auswirkungen nun eine heilsgeschichtliche Ordnung von Gott zugeteilt bekommen haben. Wir können das in das kurze Wort zusammenfassen. Von Jerusalem nach Rom ist ein Gottesmann, hat ein Gottesmann diese Reise hinter sich gebracht. Wie heißt er? Wiederberg, ja, der Jüngste. Er kommt aus Arabien zum ersten Mal nach Jerusalem, in der Meinung, mit dem Herzenswunsch, sich jetzt demütigend den Völkern in Jerusalem vorzustellen, um Gemeinschaft mit ihnen zu bekommen. ist im Tempel, also im Vorhof für ihn. Er gerät in Entzückung und der Herr steht vor ihm und sagt: Paulus, schleunigst aber schnell aus Jerusalem heraus. Was? Ich will doch, Sie wissen doch alles und ich möchte alles in Ordnung bringen. Nicht? Das war so seine, sein Anliegen. Dann sagt er: Nein, sofort aus Jerusalem heraus, denn Sie, wer die Sie, die Zwölf, nicht die Führer, werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Haben wir das schon mal beachtet? So etwas? Werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. So, wenn einer schreibt, Christus ist das Gesetz des Ende, das ist sogar für Christusgläubige Juden und Christusliebende Juden. Unverdaulich. Unverdaulich. Gar nicht zu reden von der Fülle von Aussprüchen, die der erhöhte Christus diesem Jüngsten seiner Brüder ihm allein geoffenbart hat und Christus niederschreiben musste. Sogar für uns in Christo unter der Gnade stehenden gläubigen Menschen. Unfassbar. Solche Aussprüche. So schnell. Er nennt die Satzungen des Gesetzes fleischliche Satzungen. Die Heiligtümer, weltliche Heiligtümer. Wenn ihr euch beschneiden lässt, dann ist Christus vergeblich für euch gestorben. Und so könnten wir den ganzen Morgen bis 12 Uhr noch weiterfahren. Verstehen wir? Sie werden dein Zeugnis über mich, was ich dir allein übergeben habe, denn sehr gut, ne? Nicht annehmen. Was ist ihm widerfahren, als er nach seiner dritten Reise nach Jerusalem kam? Und jetzt beruft sich auf den Kaiser. Jetzt sagen wir, ja, Paul, jetzt mal. Beruft sich da auf den weltlichsten, ja. Wer war damals Kaiser Caesar? Nero. So. Von Jerusalem nach Rom, was heißt das? Von der Gotteszentrale auf dieser Welt in die Weltreichszentrale dieser Welt. Da wieder das ist. Ist das etwas? Und was fällt da auf? Wir sind am Thema Gnadengang. Je mehr er sich von Jerusalem entfernt, umso mehr verschwinden persönliche Gnadengaben. In Rom angekommen, wunderbare Gnade, dass er sich frei bewegen durfte dann zuerst. In Rom angekommen, muss er definitiv erklären, wenn ihr Söhne Abrahams nach dem Fleisch das ablehnt, dann weiß ich, dann ist von jetzt an mein Dienst nur noch an den Nationen, den Unbeschnittenen. Und sie werden hören. Sie werden hören. Und siehe da, was schreibt er von Rom aus dem Gefängnis in Rom? Da durfte er erleben, was Gott dem Jeremia gesagt hat, als Jeremia vom gottlosen König in die leere Zisternengrube hinabgelassen worden ist, versenkt worden ist. Als er im Gefängnishof da unten verhaftet war, sagt Gott zu ihm: Hier werde ich dir Dinge zeigen, wunderbare Dinge, die du nicht kennst. Ja. Und so hat Paulus in Rom die wunderbarsten Offenbarungen Gottes empfangen, sodass er dann seinen geliebten Timotheus schreiben konnte, den er früher auch die Hände aufgelegt hat, Gnadengaben übermittelt hat. Erstens, trinke nicht länger nur immer Wasser, sondern trinke auch ein wenig Wein. um deines kranken Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ja, Paulus, wo ist jetzt deine Gnadengabe der Krankenheilung? Warum muss er jetzt auch plötzlich nicht mehr temperenzler sein? Noch ein wenig Wein genießen? Was ist los? Und den Prophet haben noch krank in die letzte nicht gelassen. Dabei war noch der feine Arzt Lukas dabei. Ist nur der Paulus mit seinen allen Gnadengaben? Was ist los? Warum? Die Schrift sagt ja nicht, das Bessere, so sagt die Welt, das Bessere sei der Feind des Guten. Und so sagt die Welt. Die Schrift sagt, das Gute ist der Feind des Besseren. Immer so. Was ist den Augen Gottes wertvoller, göttlicher? Die Gestalt des Ismael aus dem Schoß der Hagar oder die Gestalt des Isaac aus dem Mutterschoß der Sarah? Was ist da geistlich und was ist fleischlich? Hat der Isaac den Ismael oder der Ismael den Isaac verfolgt? Ja. Der Fleischliche hat den Geistlichen verfolgt. Und nie verfolgt der Geistliche den Fleischlichen. Jetzt kommt die Konsequenz zur Also. Das heißt jetzt zusammenfassend. Als Jerusalem zerstört war, dann war es aus. Das heißt nicht aus mit Gnadengaben überhaupt. Aber der Begriff Gnadengaben trat zurück in dem Maße, wie Gott das Geheimnis des Christus, das Geheimnis seines Willens, und diese wunderbaren, einmaligen Vollendungswahrheiten, diesen jüngsten Gottes, des jüngsten Bruders des Josef, den Benjamin geoffenbart hat, je mehr der ganze Reichtum des überragenden Weges der Liebe Gottes geoffenbart worden ist, ist er ganz klar, umso mehr treten weniger wichtige, weniger wertvolle Dinge zurück. Also, in Jerusalem noch voll. Wunder und Zeichen und. Als Jesus noch da war, da heißt es immer wieder, und er heilte etliche. Und dann einen. Und dann nochmal einen. Nein, wie heißt es? Und er heilte sie alle. Alle. Bei Jerusalem, Israel. Und bei uns heißt immer nur etliche nach der Wahl der Gnade, auch was die Auswählung betrifft. Das ist ein ganzes Volk. Also auch in Bezug auf die Gnadengabe. So. Jetzt ist bereits von einem Mann, einer Persönlichkeit von Format, eine Reise vollzogen worden in umgekehrter Richtung, nämlich von Rom nach Jerusalem. Kennen wir ihn? Das heißt, wir kennen ihn nicht, aber wir wissen, um wen es geht. Das war Papst Hüser. Der Vorletzte. Na nur, dass es gleich wieder heißt. Der verließ zum ersten Mal den Vatikan, seit dem Papst existiert, und reiste wohin? Nach Jerusalem. Und wisst ihr, was der für eine Gabe gebracht hat nach Jerusalem? Das Bild des goldenen Leuchters, den die Römer damals mitgeschleppt haben als Triumphzeichen nach Rom. Und in Rom ausgestellt haben. Titus Rom. Aha. Ah, nein, jetzt weiß ich noch, wie der Papst heißt. Paul. Auch wieder Paul. Jetzt lässt Gott einen Paul von Format von Rom nach Jerusalem reisen. Wenn der gewusst hätte, was er darstellt, dass die Zeit Roms abgeschlossen ist und Jerusalem wieder da kommt. Das heißt aber auch noch was, dass jetzt, seitdem es die Stadt Israel gibt, Gnadengaben persönlicher Art wieder mehr und mehr zunehmen, je mehr wir, die Glieder des Leibes des Christus, vollendet werden nach unserer Person, nach unserer Art, allein durch die Gnade, überragende Herrlichkeit, den ganzen unendlichen Umfang der Herrlichkeit Gottes ist uns geschenkt, beginnt Gott Seit es im Staat Israel gibt, wieder Einzelgnadengaben weiter auszustreuen. Und da gibt es eine charismatische Bewegung, global geworden, und das sagen wir nicht von Teufel. Und ich sage, nein, die ist an und für sich gar nicht von Teufel. Sondern wir leben jetzt in der Zeit, wo Gott von Rom wieder zurückkehrt nach Jerusalem. Und wer weiß, geht gar nicht lange, werden in Jerusalem wieder das Wimmeln von Wundern und Zeichen und persönlichen Gnadengaben, was wir dann gar nicht verstehen können. Und jetzt sage ich, wem hat Gott denn mehr geschenkt? Dem Volk Israel, das auf Christus annimmt, aber sie noch eiferer sind für das Gesetz? Oder uns, die wir vom Gesetz vollständig frei gemacht sind und allein der Gnade Gottes ausgeliefert worden sind? Wem ist mehr geschenkt? Wer ist jetzt gesegnet mit jeden geistlichen Segnungen in den Überhimmeln? Wer? Und wer ist als Volk vorerst nur mit irdischen Segnungen? Findet denn das tausendjährige Reich im Himmel statt oder auf der Erde? Bitte so. Also, ich empfehle, dass wir da sorgfältig beurteilen und nicht verurteilen. Dass natürlich die ständig bestehende Tatsache auch hier vorhanden ist. Je wunderbarer, sage ich, eine Gnadengabe Gottes, eine Gabe Gottes, ein Werk Gottes ist, umso schlimmer widersetzlich wird das Fleisch, auch frommes Fleisch, das missbraucht. Wo die Sünde überströmt geworden ist, da ist die Gnade noch weit überströmlicher geworden. Ist das eine göttliche Wahrheit? Halleluja, jawohl. Ist sie aber gefährlich? Paulus fährt ja gerade weiter. Ja, was soll ich jetzt sagen? Lass mich drauf los sündigen, dass die Gnade noch mehr Gelegenheit hat. Nicht? Wer so urteilt, der sündigerisch ist dann auch gerecht, sagt Paulus. Also stimmt. Je wunderbar etwas ist, man ist für sich göttlich von Gott aus. Umso mehr ist Gefahr, dass es vom Fleisch missbraucht wird. Da dürfen wir also um dieser Gefahr willen, nicht, die Sache nicht als Ganzes dem Teufel zuschreiben, nicht, weil die Dinge missbraucht werden. Und vor allem die Dinge nicht verschweigen, diese wunderbaren Wahrheiten Gottes, sondern dazu stehen. Und so haben wir vor uns den überragenden Weg, den wir kennen dürfen. Und jetzt, da uns alles geschenkt ist in Christus, von Gott, geschenkt in Gnade, sind wir schuldig, diejenigen zu verstehen, die, bitte, ich sage das ganz da unten, nach dem Rat des Gottes vorläufig weniger empfangen haben von Gott als wir, sind wir schuldig, die zu verstehen, ne, und anzuerkennen, an ihrem Platz zu lassen, sie sogar zu segnen, auch wenn sie uns nicht verstehen und uns ablehnen. Amen. So heißt es.
Weiteres Band leer.